Welcher Glaubenssatz, der im ersten Moment eigentlich nicht dienlich ist, hat mich vielleicht sogar dahin gebracht. Da kam sofort dieser Glaubenssatz, du musst Leistung bringen, um geliebt zu werden. Daraus habe ich aber vielleicht auch so ein Durchhaltevermögen irgendwie mir angeeignet. Damals hat mich das irgendwie gehemmt und gleichzeitig auch gepusht. Ich habe noch einen Kick vom Universum dazu gekriegt. Das war die Nahtoderfahrung mit 24. Ich direkt an der Sauerstoffmaske, sonst wäre ich womöglich jetzt behindert. Und ich noch eine Woche auf der Intensivstation in absoluter Lebensgefahr.
Du warst Doppel-Olympiasiegerin und bist dann mental in ein Loch gefallen.
Ich habe alle Emotionen während Tokio gespürt. Ich hatte unfassbare Versagensangst. Das potenziert sich bei Olympia. Ich hatte eine unglaubliche Traurigkeit in mir. Und dann diese wahnsinnige Euphorie, als dieser riesige Druck abgefallen ist. Natürlich wusste ich von der postolympischen Depression, aber ich habe doch nicht gedacht, dass ich das habe. Ich habe mich vor den Spiegel gestellt, ich habe mich in den Arm genommen und habe gesagt...
Hey, Chris Sorel hier und das ist dein Podcast über das Auf und Ab des Lebens. Mein heutiger Gast ist die zweifache Doppel-Olympiasiegerin im Dressurreiten, Jessica von Bredow-Werndl. Jessica ist wirklich, wie ich finde, ein Phänomen, weil sie in einer Sportart, die für viele inklusive mir gar nicht so zugänglich ist, wirklich eine der allerbesten ihres Faches ist und man von ihr sehr gut lernen kann, wie man durch mentales Training, durch mentale Disziplin, durch die Korrektur von Einstellungen, durch das Angehen von Ängsten, durch bestimmte mentale Abläufe wirklich die beste Leistung abrufen kann. Unter Druck, aber auch im normalen Leben. Und mir ist wichtig, dass diese Episode ist nicht nur für Reitfans. Reitfans werden natürlich das absolute Maximum rausziehen, einfach weil Jessica ihr Superstar ist. Aber auch wenn ihr Jessica vielleicht nur in Anführungsstrichen von den Olympischen Spielen kennt, macht es wirklich sehr, sehr viel Spaß, ihr zuzuhören, welche akribische Arbeit hinter diesem Erfolg steckt und wie zugänglich diese mentalen Techniken sind, die uns allen helfen können, im Auf und Ab unseres Lebens wirklich besser zurechtzukommen. Deshalb würde ich vorschlagen, wir steigen direkt ein und kann wirklich empfehlen, dieses Gespräch von Anfang bis Ende reinzuhören, denn da ist so viel Gold enthalten, was uns wirklich hilft, unser Leben besser zu genießen. Also, lass uns einsteigen in das Auf und Ab. Jessica, den 4. August 2024. Ich glaube, du weißt jetzt schon, wovon ich rede. Es ist ganz viel passiert. Du wurdest schon 100.000 Mal auf diesen Tag angesprochen. Mich interessierte ein ganz besonderer Moment, den ich auch erst im Nachgang lernen durfte, dass es ein besonderer war. Und zwar, du warst mit deinem Pferd auf dem Weg, die zweite Goldmedaille zu holen, aber dann hat das Publikum zu früh für dich und fürs Pferd zu früh angefangen zu applaudieren. Und dann ist zwischen euch, so durfte ich in einem anderen Gespräch von dir lernen, so das kommunikative Band gerissen, was ganz wichtig ist in so einer Prüfungs- oder Leistungssituation. Nimm uns doch mal in diesen Moment mit, wo du gemerkt hast, jetzt ist das Band wieder da und ihr könnt Richtung Gold reiten.
Also zwischen diesem Band reißen und Band wieder da sein liegen ungefähr 20 Sekunden, weil zum Glück das Publikum realisiert hat, dass mein Pferd das gerade, also der Lehrer gerade gar nicht witzig findet, was da passiert ist. Sie hat angefangen, so richtige Spannungstritte zu zeigen und ist wirklich aus dem Konzept gekommen. Und dann haben sie zum Glück wieder langsam aufgehört zu applaudieren. Normalerweise, und daher ist es auch so schwierig, mit einem Pferd das zu üben, wird ja erst nach der Prüfung applaudiert. Aber oft will das Publikum so die letzte Mittellinie, wenn klar ist, okay, das ist die letzte Mittellinie, die letzten Meter der Prüfung, nochmal betonen, wie gut es ist. Und in dem Fall war das für mich eher schlecht, weil dann der Lehrer völlig aus dem Konzept kam, bis sie aufgehört haben. Und zack, war es wieder da. Also die hatte wirklich Angst, dass sie die Verbindung zu mir verliert durch diesen Negativeinfluss von außen für sie betrachtet. Es gibt Pferde, denen macht es gar nichts. Aber wir kommunizieren auf so eine feinstoffliche Art, diese nonverbale Art, diese Energie, dass es bei so einer Stute, bei einer hochsensiblen Stute tatsächlich dann schwierig wurde.
Ich kann mich an diesen Moment sehr genau erinnern, weil ich bin großer Sportfan. Ich bin nicht so sehr in deiner Sportart zu Hause, aber ich bin wie viele Millionen Menschen, wenn so ein großes Ereignis wie Olympia ist, dann suchte ich jede Disziplin. Und dein Auftritt, und das sage ich nicht, weil du vor mir sitzt, war wirklich Geschichte aus meiner Sicht. Man hat wirklich gemerkt, weil gerade weil man so wenig vom Sport versteht, aber man sieht in deinem Blick, man sieht, wie der Kommentator redet, man sieht, dass da einfach was Besonderes passiert. Und darüber will ich heute mehr lernen, das, was für dich Alltag, was für dich normal ist und vor allem auch, was Menschen, die wenig mit dem Reiten zu tun haben, was die von deinen Fähigkeiten, von deinen Dingen, die du mit so einem Pferd auch schaffst, was wir für unser Leben mitnehmen können. Weil da ist, glaube ich, sehr viel mehr transferierbar, als auf den ersten Blick so möglich erscheint. Ich finde es auch mal spannend, wie Menschen so geworden sind, wie sie sind. Deshalb lass uns mal ein paar Jahrzehnte zurückspulen. Und was ist denn so aus deiner Sicht das früheste Ereignis, das die Menschen kennen sollten, um die Person zu verstehen, die du heute bist?
Ich glaube, dieses vierjährige Mädchen, das jeden Tag ihre Mutter genervt hat, wann es wieder in den Stall darf. Weil damals war ich auf Schulponys einmal die Woche zum Reitunterricht bei meiner Tante. Und das war für mich der schönste Tag der Woche. Und ich war einfach ziemlich schnell, ziemlich heftig infiziert von diesem Pferdevirus. Und das hat mich bis heute nicht losgelassen.
Sieht man direkt in deinen Augen, wie sie funkeln. Jetzt ist es ja schon typisch für Kinder, gerade für Mädchen, dass sie ein Wendy-Abo haben und Pferde irgendwie toll finden. Aber wann war klar, dass das von so einer normalen Ich-mag-Pferde-Leidenschaft wirklich zu was Tieferem wird bei dir?
Oh, ich glaube, ich war schon wirklich ziemlich früh, ich würde sagen, auf Bayerisch sagt man gespinnert mit Pferden. Als wir dann nach Aubenhausen gezogen sind, war ich 7. Und ich habe nicht mit Puppen gespielt, ich habe mit meinem Pony gespielt. Und wenn man mich gesucht hat, dann war ich bei meinem Pony. Es ging so weit, dass ich meinem Pony sogar Zähne geputzt habe. Also ich glaube, mein Pony war froh, wenn es einfach mal in der Box sein konnte, weil ich irgendwie Tag und Nacht mit dem Pony mich beschäftigt habe. Aber dass ich dann wirklich in Anführungsstrichen ehrgeizig wurde, das kam, als ich so 10 war ungefähr. Da hatte ich dann schon das kleine Reitabzeichen gemacht. Ich glaube sogar schon das bronzene Reitabzeichen. Da musste ich schon über A-Sprünge springen und A-Dressur zeigen. Und ich habe Atlanta geguckt, die Olympischen Spiele 1996. Und da muss ich wohl, ich kann mich jetzt nicht mehr selbst dran erinnern, aber ich muss wohl zu meinen Eltern gesagt haben, dass ich das auch schaffen will. Also da spätestens hat es angefangen, dass ich mir vorgenommen habe, da was Besseres draus zu machen aus mir.
Ich finde das so verrückt. Ich darf hier öfter mal mit Sport-Ikonen sprechen und es ist ganz oft dieser Samen ist schon irgendwo als Kind vom Fernseher oder so gelegt worden und für die meisten bleibt es nur ein Traum, aber dass es dann wirklich Menschen gibt, die das, was sie sich als 7-, 8-, 10-jähriges Kind im Fernsehen vorgenommen haben, dann irgendwann auch tatsächlich erleben. Da sieht man, finde ich, dass Märchen einfach immer wieder auch möglich sind. Und es wurde dir nichts geschenkt, wie bei den meisten, wahrscheinlich auch mit sehr viel harter Arbeit verbunden. Auch darüber werden wir sprechen.
Mit vielen Rückschlägen auch.
Mit vielen Rückschlägen, auch darüber werden wir sprechen. Aber es zeigt, dass die Dinge machbar sind und dass es niemandem in den Schoß gelegt wird. Wahrscheinlich hast du ein paar Talente gehabt, die dir geholfen haben, aber am Ende sind diese Dinge möglich. Und es muss nicht unbedingt Olympiasieg sein. Auch im Leben gibt es ja Dinge, die man sich vornimmt und vielleicht nicht zutraut. Aber das finde ich immer wieder schön, dass Menschen, die hier am Tisch sitzen, zeigen, wenn man an sich glaubt und wenn man lernt, dass die Dinge möglich sind. Was würdest du sagen, war so der Glaubenssatz? Du beschäftigst dich ja auch viel mit mentalem Training, hast auch einen eigenen Online-Kurs dazu rausgebracht, werden wir später noch lernen. Aber Glaubenssätze sind ja das, was so an inneren Überzeugungen in der Kindheit, in der Jugend angelegt werden, die entweder hilfreich sein können oder auch hindern können, bestimmte Dinge zu erreichen. Und was würdest du sagen, war so der Glaubenssatz, der dich eigentlich am meisten aufgehalten hat, dieses Ziel zu erreichen, was du dann tatsächlich erreicht hast?
Während du jetzt diese Frage formuliert hast, habe ich eher dran gedacht, welcher Glaubenssatz, der im ersten Moment eigentlich nicht dienlich ist, hat mich vielleicht sogar dahin gebracht, dass ich so über mich hinausgewachsen bin. Da kam sofort dieser Glaubenssatz, du musst Leistung bringen, um geliebt zu werden. Du musst Leistung bringen, um gesehen zu werden. Das war ich bin in einer unfassbar liebevollen Familie aufgewachsen. Und gleichzeitig war mein Vater immer wahnsinnig ehrgeizig. Und ich wollte ihm einfach gefallen. Und er hat nie zu mir gesagt, dass ich Leistung bringen muss, um geliebt zu werden. Der hat mich immer geliebt. Und gleichzeitig habe ich aber gedacht, okay, wenn ich Leistung bringe, weil er liebt Sport, er liebt Olympische Spiele, er liebt sportliche Großereignisse, dann sieht er mich noch mehr, dann findet er mich noch toller. Und so habe ich irgendwann für mich diesen Glaubenssatz zu meiner Wahrheit werden lassen. Also wenn du Leistung bringst, dann ist Liebe unendlich, so ungefähr. Und daraus habe ich aber vielleicht auch so ein Durchhaltevermögen irgendwie mir angeeignet. Ich habe diesen Leistungsgedanken und diesen Glaubenssatz für mich mittlerweile komplett transformiert. Ich muss gar nichts. Ich bin genau richtig, so wie ich bin. Aber damals hat mich das irgendwie gehemmt und gleichzeitig auch gepusht. Weißt du, was ich meine?
Ja, absolut.
Weil mein Vater hat mich immer geliebt und gleichzeitig weiß ich, wie begeistert er von allem war, von diesem Sport. Und das hat bei mir irgendwie das Gefühl ausgelöst. Und gleichzeitig, glaube ich, ist es ganz normal, dass wir mit solchen Glaubenssätzen aufwachsen. Zum Beispiel sind ja auch Kinder oft einfach so wahnsinnig böse, gell? Die können einen so ausgrenzen, wenn man einfach ein bisschen anders ist, wenn man sensibler ist, wenn man schüchterner ist. Ich war wahnsinnig schüchtern als Kind und habe mich dann automatisch, obwohl es mein eigenes Tun war, immer so ein bisschen außenseitermäßig gefühlt in der Schule, weil ich einfach auch viel weg war durch den Sport und irgendwie dann das Gefühl hatte, ja, die wollen ja vielleicht eh gar nichts mit mir machen, weil ich bin ja anders und ich bin ja im Sport und ich bin so viel weg. Und dann, formt man sich so seine eigene Wahrheit zusammen, die dann irgendwann später wieder, ja, aufgestoßen und aufgemacht und verändert werden darf. Aber diese Glaubenssätze sind was, mit dem ich mich auch schon viel beschäftigt habe. Aber diese positiven Glaubenssätze, das ist ja was man erst, glaube ich, wirklich, womit man sich erst beschäftigt, wenn man sich wirklich auch mit Glaubenssätzen überhaupt beschäftigt hat. Ja. Das heißt, mit den negativen Glaubenssätzen beschäftigt hat.
Ja. Da kommen wir gleich noch im Detail zu. Zwei Dinge fand ich da jetzt sehr spannend, weil viele würden, sagen wir so, wenn man darüber spricht, welche vielleicht schädlichen Glaubenssätze auch einem die Eltern irgendwie mitgebracht haben, kommt ja bei den meisten sofort so ein Loyalitätskonflikt, weil man wurde geliebt, die Eltern haben ihr Bestes getan etc. Und du hast jetzt so eine schöne, dass beides geht irgendwie, also dass unendlich viel Liebe da ist und trotzdem vielleicht auch unbewusst durch gar nicht willentlich trotzdem so ein gewisser Leistungsdruck entsteht. Und das beobachte ich bei vielen sehr erfolgreichen Menschen, denn es muss ja irgendeinen Treiber geben, der einen über dieses Mühsal drüber bringt. Und ganz oft ist es eben dieser Wunsch, vielleicht als Kind noch den Eltern, später dann erlebe ich das auch bei Unternehmerinnen, Unternehmern, bei Managern, dass dann der Chef die Rolle einnimmt, wo man einen fein gemacht, gut gemacht, toll gemacht, diese Anerkennung, dieses Loch füllt, weil man es vielleicht auch sich selber so nicht geben kann und nicht da,
das
wo du
jetzt... Das ist ein ganz spannender Punkt.
Ja, lass uns da gleich tiefer drauf eingehen. Meine Frage wäre, du guckst da jetzt sehr selbstreflektiert drauf, aber war dir das damals schon so bewusst oder erst in der Rückschau?
Erst in der Rückschau. Also als Kind habe ich einfach nur irgendwie versucht, mein Leben zu verstehen. Habe es aber natürlich nicht und habe auch das, was mir vorgelebt wurde, das, was ich war, ich habe nichts irgendwie reflektiert. Ich glaube, das hat erst so mit Anfang 20 angefangen, dass ich angefangen habe, mein Tun, meine Vergangenheit, meine Kindheit, das, was ich für meine Wahrheit gehalten habe, einfach mal zu hinterfragen und zu überlegen, wie es denn eigentlich auch sein könnte. Und dann erst, ich finde gerade Anfang 20, das war so für mich die schwierigste Phase in meinem Leben, weil man da so in der extremen Selbstfindungsphase ist. Also man ist ja in diesem Schulsystem und es ist ja klar, du gehst den und den Schulweg. Meine Eltern wollten schon, dass ich Abitur mache, also war diese Linie vorgegeben. Ich habe danach noch studiert und es war irgendwie auch immer so die Grundvoraussetzung dafür, dass ich meinen Sport machen durfte. Also wenn es in der Schule läuft, kannst du reiten, aber nicht...
Schludern lassen.
Ja, genau. Und dann, und was ist dann? Und da hatte ich wirklich zeitgleich auch noch wirklich absolut null Erfolg im Reiten. Über 5, 6 Jahre. Und das in Kombination mit diesem bisschen Lostsein, extrem wenig Selbstwertgefühl, bei jemandem trainieren in dem Moment, die ganz weit oben ist und sehr erfolgreich ist, gleichzeitig im Beruf. Ich habe nebenbei noch unseren Fitnessclub geleitet, auch nicht so richtig gut geleitet, weil ich war am Vormittag im Stall bei den Pferden, am Nachmittag im Fitnessclub und habe dann einfach im Nachmittag an die Pferde gedacht, am Vormittag an den Club gedacht und habe einfach beides versucht zu 100% zu machen, aber eigentlich bin ich an beiden gescheitert in dem Moment. Und das kam alles so zur gleichen Zeit. Da war ich so 23, 24, 25. Da war es wirklich schwierig in meinem Leben. Und gleichzeitig, wenn es ganz schwierig ist, ist es ja meistens dann, wenn man auch ziemlich weit unten ist, wo man dann auch wieder was Neues erschaffen kann.
Ganz kurzer Hinweis in eigener Sache. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich bin sehr überzeugt davon, dass die wichtigste Ressource, um das Auf und Ab des eigenen Lebens gut meistern zu können, ist, voller Energie zu sein. Und obwohl wir heute mehr Informationen dazu haben als jemals zuvor, sind immer mehr Menschen energielos. Und das möchte ich ändern und deshalb habe ich ein Buch geschrieben, das High-Energy-Prinzip. Das High-Energy-Prinzip ist kein weiteres Selbstoptimierungs-, immer höher, schneller, weiter, Biohacking, Trendprogramm, sondern das Gegenteil. Es ist eine Reduktion auf die Essenz, auf das, was unsere uralte, jahrtausendealte Biologie uns als Hausaufgaben mitgegeben hat. Ein paar wenige Verhaltensweisen, die es unseren Mitochondrien ermöglichen, zelluläre Energie ATP zu produzieren. Und das habe ich auf eine sehr kurzweilige, wissenschaftlich fundierte Art und Weise zusammengeschrieben. Es basiert auf einer Vielzahl von Studien, aber auch auf jahrzehntelanger Erfahrung, sowohl von mir als auch in der Zusammenarbeit mit meinen Klientinnen und Klienten. Und ich habe es so zusammengeschrieben, dass ihr alle es lesen und sehr einfach umsetzen könnt. Es ist ab sofort überall verfügbar. Der Link dazu ist in den Shownotes hinterlegt und ich würde mich sehr freuen, nicht für mich, sondern für deine Mitochondrien, für dein Energielevel, wenn du es liest. Und wenn du jemanden in deinem Bekanntenkreis hast, wo du weißt, diese Person läuft auf Reserve, zieht immer durch, ist einfach nicht voller Energie, dann ist es vielleicht eins der schönsten Geschenke, was du dieser Person machen kannst. Vielen, vielen Dank und jetzt geht's zurück zur Episode. Ich würde jetzt einfach im Quervergleich sagen, mit Anfang, Mitte 20 sich schon solche Gedanken zu machen, da bist du schon sehr, sehr früh dran. Bei vielen kommt es vielleicht mit 30, 40 oder so. Deshalb, da hast du, glaube ich, auch...
Ich habe noch einen Kick vom Universum dazu gekriegt.
Okay.
Das war die Natur-Erfahrung mit 24.
Erzähl da das nochmal. Das hast du im Vorgespräch kurz erwähnt, aber erzähl das nochmal hier für alle, bitte.
Da hat es mich gemeinsam mit meinem jetzigen Mann, damals Freund, beim Schwimmen rausgezogen von der Strömung und wir sind einfach nicht zurückgekommen. Wir sind wirklich eine halbe Stunde wie verrückt gegen die Strömung geschwommen und keinen Millimeter vorangekommen. Ich hatte in der Zeit sehr viel um Hilfe geschrien, habe viel Wasser geschluckt und war immer wieder unter der Welle. Die Wellen waren nicht hoch, aber die kamen ständig und heftig und meine Kräfte ließen nach. Und letztendlich war dann auch meine Lunge zu einem Drittel mit Wasser gefüllt, was dazu geführt hat, dass mein System so ein bisschen ausgenockt wurde und ich eben bewusstlos wurde. Gerade in dem Moment, wo mein Mann den Ausweg aus der Strömung gefunden hat und mich noch am Arm gepackt hat. Also das war wirklich Schicksal, dass ich das überlebt habe. Eine Eingebung von dem Physiklehrer bei meinem Mann in dem Moment, dass er an Vektorrechnung gedacht hat und einen anderen Weg aus der Strömung gefunden hat in letzter Sekunde. Dass wir genug Zuschauer dank meiner Hilfeschreie wahrscheinlich hatten, die dann den Sanker bestellt haben und ich direkt an der Sauerstoffmaske war, sonst wäre ich womöglich jetzt behindert gewesen. Und ich noch eine Woche auf der Intensivstation verbracht habe, in absoluter Lebensgefahr, mit innerer Blutung. Und da dann angefangen habe, mein Leben als zweite Chance zu sehen. Und da dann angefangen habe, mir ganz wichtige Fragen des Lebens zu stellen. Kurz drauf auch noch angefangen habe, mit einem Coach zu arbeiten.
Jetzt werden die meisten Menschen toi 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 so eine Situation ja nie erleben, aber wie fühlt sich das in dem Moment an, wo man wirklich weiß, jetzt geht's um Leben und Tod? Also ich denke, Panik kommt auf. Bist du eine gute Schwimmerin oder nicht so gute?
Ich bin
oder?
Sportlich eigentlich, also ja. Ich kann schon ein bisschen was aushalten.
Okay, weil ich bin zum Beispiel ein katastrophaler Schwimmer. Ich habe nämlich die Sommer immer auf dem Tennisplatz verbracht und war nie im Schwimmbad. Deshalb, ich hätte sowas sehr wahrscheinlich viel früher aufgegeben und eben nicht überlebt. Aber welche Gedanken laufen ab, wenn man wirklich weiß, jetzt geht's um alles. Kannst du dich da noch dran erinnern?
Ja, sehr gut sogar. Erst war ich panisch, daher auch diese vielen Hilfeschreie, die haben mich sehr viel Kraft gekostet. Wir waren keine 20 Meter weg vom Ufer, also wir waren ganz nah am Ufer. Die Menschen hätten theoretisch eine Kette bilden können, aber offensichtlich war das so bekannt für diese Unterströmungen dort, dass die sich nicht getraut haben. dann bin ich nach einigen Minuten in die Phase des Loslassens gekommen und des Aufgebens. Und das Verrückte war, ich war mir dann ganz sicher, dass ich jetzt gerade sterbe. Und ich hatte mein ganzes Leben lang wahnsinnige Angst vorm Sterben und habe mir währenddessen gedacht, das ist eigentlich gar nicht so schlimm. Also das ist das Schöne jetzt eigentlich rückblickend. Das Schlimmste an der ganzen Situation war, was ich meinen Hinterbliebenen jetzt antue. Also ich habe an meine Mama, an meinen Papa, an meinen Bruder gedacht und habe gedacht, wenn ich jetzt einen einzigen Wunsch frei hätte, wäre es, dass ich denen sage, hey, bitte, bitte, bitte lasst euch euer Leben von meiner dummen Aktion jetzt nicht versauen. Also das wäre mein tiefster Wunsch in dem Moment, wo ich losgelassen habe, dass ich das denen noch sagen kann, dass sie jetzt bloß ihr Leben bitte genießen sollen und mir geht's gut. Und das finde ich irgendwie so crazy, weil ich war mir ja sicher, dass ich gerade sterbe. Und ich bin auch erst wieder im Sanka auf dem Weg zum Krankenhaus dann eben zu mir gekommen.
Wir erleben ja oft, dass Menschen sich erst nach so einer Krise oder nach so einer Nahtoderfahrung in diesem Fall die wichtigen Fragen des Lebens stellen. Was waren dann so, du hast gesagt, du hast dann auch einen Coach in dein Leben genommen. Was waren dann so die ersten Dinge, die du dich gefragt hast oder wo du gemerkt hast, du bist gerade für dich gar nicht so auf dem Gleis, wo du gerne wärst?
Ich war auf einem komplett anderen Bewusstseinslevel, auf einem viel höheren. Ich dachte mir dann, als ich aus dem Krankenhaus rausgekommen bin, es war für mich alles so leicht. Ich hätte mir gedacht, über was soll ich die Menschen eigentlich immer Sorgen machen? Das ist ja das Verrückte. Du hast 100 Probleme, bis du krank bist. Dann hast du genau ein Problem. Und wenn wir uns dessen bewusst sind, dann können wir das Leben und die ganzen Challenges auch viel leichter nehmen. Und das war ich das erste Mal in meinem Leben. Ich bin aus diesem Krankenhaus rausgekommen und dachte mir so, geil, ich habe ein neues Leben geschenkt gekriegt und ich reg mich über nichts mehr auf in dem Leben. Also das habe ich ungefähr 3 Monate geschafft, glaube ich. Und dann wird man ja doch wieder in diesen Alltagstrott zurückgezogen. Aber das war für mich so ein erstes damit in Kontakt kommen, wie es auch gehen könnte.
Hast du auf diese Emotion, ich meine, du berichtest jetzt gerade sehr lebhaft darüber, aber ist das für dich ein Teil, wenn du in einer Krise oder in etwas bist, wo du sagst, du regst dich jetzt zu viel auf, ist das ein Ort, wo du zurückkehrst und sagst, das möchte dein Anker?
Mein Reset-Button ist, dass ich weiß, dass ich gerade mein zweites Leben lebe. Mhm. Ich erinnere mich dann wirklich, wenn ich das schaffe, mich schnell an diesen Moment zu erinnern, wo ich fast gestorben bin, bin ich ganz schnell wieder im völligen, das habe ich auch trainiert, aber im völligen Lösungsorientierungsmodus. Also, dass ich nicht mich auf das konzentriere, was jetzt gerade nicht läuft, sondern dass ich mich sofort darauf konzentriere, okay, welche Ressourcen haben wir, wie lösen wir das jetzt, bam, bam, bam. Also das ist was ich mir daraus, glaube ich, ziehen kann oder immer gezogen habe.
In der Theorie wissen wir das ja alle, dass wir dankbar für ein Leben sein dürfen, dass das Leben endlich ist. Man hat es auf Kalendersprüchen schon gelesen. Aber du hast gesagt, du hast auch an dir gearbeitet. Jetzt findet viel im Kopf ja auch einfach über Biochemie statt, über bestimmte Neurotransmitter. Man ist gestresst, auf einmal übernimmt ein anderer Teil des Gehirns, die Kinder triggern einen vielleicht etc. Wie schaffst du es im Alltag, auch wenn es nicht immer perfekt geht, aber was ist so ein Protokoll oder so ein Ablauf, was du anderen Menschen geben kannst, wenn man so ein Event der Dankbarkeit in sich trägt, wie man das in einer Stresssituation, in einer Streitsituation, in einer hilflosen Situation sich möglichst wieder präsent und ins Gefühlsleben bringen kann?
Das ist sau schwer. Ja. Das kann ich schon mal vorweg sagen. Und
ist Schritt 1?
Ja, je mehr ich schaffe, also Schritt 1 ist, dass wir uns grundsätzlich mit uns selbst auseinandersetzen, um das überhaupt in dem Moment zu schaffen, dass wir dann diesen Exit kriegen und wieder uns resetten können. Zweitens ist ständiges Üben. Der erste Schritt ist, wenn wir es nicht geschafft haben an dem Tag, dass wir uns abends kurz Gedanken machen, den Tag reflektieren und sagen, hey, in der und der Situation hätte ich echt cooler reagieren können. Und es passiert uns vielleicht noch 5-mal. Aber in dem Moment, wo wir es uns bewusst machen, ist es der erste Schritt, dass wir es auflösen können, dass wir es verändern können. Wenn wir immer das Gleiche tun, können wir kein anderes Ergebnis erwarten. Das wissen wir auch alle. Nur das Verrückte ist, du musst erstmal dich selbst dabei ertappen, wann du in dieses alte Muster fällst, das du eigentlich ablegen möchtest. Und durch die Bewusstmachung haben wir Schritt 1. Danach ist es üben, dass wir es vielleicht schaffen, in dem Moment, wo es uns wieder passiert, noch das Lenkrad einmal umzudrehen. Also einmal umzurudern und zu sagen, hey, stopp, lass uns das jetzt so und so lösen. Oder ich lasse mich jetzt nicht auf, keine Ahnung, XYs Niveau, jetzt Streitniveau ab. Das kann ja Streit sein, das kann einfach auch eine unsouveräne Reaktion auf irgendwas sein. Ich glaube, wir kennen genug Alltagssituationen. Es kann auch nur sein, dass man sich über andere Autofahrer aufregt. Einfach, dass man sagt, hey, ich bleib bei mir und du bleibst bei dir. Und wenn wir das schaffen, in dem Moment schon einmal neu zu wählen, dann ist schon der zweite Schritt getan. Und dann wird es immer leichter. Und dann ist es letztendlich immer nur üben. Und je öfter wir üben, desto schneller geht's. Aber jetzt interessiert mich dein Tipp dazu.
Ja, komme ich gleich zu. Ich würde eine Sache gerne noch fragen, weil auch hier beobachte ich, dass das Menschen grundsätzlich verstehen, dass man sowas durchaus nochmal reflektieren sollte. Aber jetzt kommt eine Emotion, vor der viele wegrennen, und das ist Schuld. Wenn man zum Beispiel sein Kind vielleicht anders angesprochen hat, als man es gerne hätte oder sowas. Richtig wäre, sich abends, wie du sagst, zu reflektieren, nochmal durchzugehen. Wann wurde ich das erste Mal vielleicht ein bisschen getriggert? Wo hätte ich anders abbiegen können? Aber einfacher ist ja einfach in Instagram zu gehen, sich 20 Reels reinzuziehen und davor wegzurennen. Und da wäre meine Frage, wie schaffst du es, diesen, ich finde es mutig, auch in diese kritischen Emotionen reinzugehen, die zu Selbstverurteilung führen können, die einfach auch nach einem anstrengenden Tag, kann man sagen, ich muss so viele Dinge tun, jetzt soll ich mich auch noch um mich selbst kümmern. Also wie gelingt es dir, du hast genauso viel zu tun wie alle anderen, du hast die Ablenkung, aber wie gelingt es dir, diese Routinen, diese Mentaltrainingsroutinen trotzdem in deinen Alltag zu integrieren?
Also das allereinfachste und gleichzeitig schwerste Tool ist, immer versuchen, im Hier und Jetzt zu sein. Weil dann braucht es die abendliche Reflexion gar nicht. Also wenn ich es schaffe, und es passiert zum Glück sehr selten und es braucht viel, dass ich mal zum Beispiel laut bin, dass ich mal wirklich auf den Tisch schaue und sage, und jetzt ist Ruhe, gell? Und dann schaffe ich es aber zum Glück zu 99%, dass ich danach erkläre, warum das jetzt passiert ist. Dass ich sage, hey, es tut mir voll leid, ich wollte nicht laut werden. Und dann sage ich zu meinen Kindern, mach mal Mama Bär. Mama Bär war jetzt verzweifelt. Und jetzt hat sie mit ihren Tatzen einmal richtig auf den Tisch schauen müssen, weil sie einfach nicht weiß, wie sie an euch rankommt. Und die Mama Bär will nicht laut sein. Also so sage ich da manchmal, dass die auch das Gefühl haben, es ist irgendwie ein großer Bär vor ihnen. Und dann verstehen sie es meistens schon. Und das gelingt mir heute meistens. Aber das heißt nicht, dass ich nicht auch genau diese Situation habe, wo es mir nicht gelingt. Nur das Verrückte ist, je mehr ich in der Präsenz bin, je mehr ich im Hier und Jetzt bin und tue, was ich tue, desto erstens weniger oft passiert es mir. Zweitens, desto schneller kann ich es dann in dem Moment auch wieder gut machen, lösen. Und drittens wird es immer leichter. Das ist wirklich so. Es wird immer leichter. Es fällt mir überhaupt nicht schwer für meine Fehler. Daher kommt dann die Schuld auch gar nicht so lang, gerade zu stehen. Weil ich finde es voll okay, Fehler zu machen. Und das ist, glaube ich, eine Grundhaltung, die wir uns als Menschen erlauben dürfen.
Absolut.
Dass wir einfach sagen, hey, wir schaffen es doch eh nicht, fehlerfrei durchs Leben zu gehen. Nobody's perfect, aber das Wichtigste ist, dass man sich selbst auch erlaubt, Fehler zu machen.
Und gütig mit sich zu sein. Du hattest nach meiner Perspektive gefragt. Ich hatte zu dem Thema auch Steffi Stahl, ich weiß nicht, ob sie kennst, eine der wahrscheinlich die bekannteste.
Dein Kind in dir muss Heimat finden.
Genau, die bekannteste Psychologin. Und sie hatte einen wunderschönen Tipp, wie ich finde, gegeben. Sie sagte, wenn 0 auf einer Skala tiefenentspannt ist und 10 Blutrausch, nannte sie es jetzt nicht wirklich, dass Blut fließt, aber dass man Dinge tut, die man nicht möchte. Das ist ja ein Kontinuum. Und ihr Tipp war, dass man anfängt, wachsam zu sein, wann man eine 2, eine 3 erwischt. Weil man ist nicht von 0 auf 9 oder von 0 auf 10. Das passiert nicht, sondern es kündigt sich an über einen höheren Puls, über eine höhere Körpertemperatur, über schwitzige Hände, was auch immer die Anzeichen sind, über ein Hungergefühl, was man einfach ignoriert.
Manchmal Übermüdung.
Ja, auch das.
Wenn ich einfach erschöpft bin, dann bin ich einfach leicht reizbar.
Absolut. Und das macht ja auch Sinn, wenn der Präfrontalkortex nicht mehr so gut arbeitet. Aber das war Ihr Tipp, eine Wahrnehmung zu entwickeln, wann ist man bei einer 3, einer 4, weil da kann man noch gegensteuern. Und dann sagte sie, Raum verlassen, sich kaltes Wasser ins Gesicht, einen halben Liter Wasser einfach exen, einfach um in irgendeine andere Wahrnehmung zu kommen. Der Professor Grönemeyer hatte den Tipp, er trägt immer ein Gummiband um seinen Handgelenk und wenn irgendwas ist, fängt das an zu schnipsen. So, das kann jeder machen. Die Frage ist, machen es die Leute? Weil sie sagen, nein, es klingt ja banal oder ich krieg's auch anders in den Griff oder so.
Ich glaube, das ist super.
Ja, es ist wirklich super. Man muss in irgendeine körperliche Empfindung bringen, dass man sich aus dieser Emotion rausbringt.
Ich habe noch einen ganz coolen Tipp, das genau dazu passt. Und zwar, gerade wenn es so um Olympische Spiele geht, ist es ja so, da passiert so viel. Und auch so viel, was einfach dann nicht passieren soll. Oder Menschen versuchen einen so ein bisschen durcheinander zu bringen und keine Ahnung. Also man versucht in seiner Bubble zu sein und mit seinem eigenen kleinen Team, das sind in dem Moment das Pferd, die Pflegerin und ich, bei sich zu bleiben. Und ich habe tatsächlich mit meiner Pflegerin ein Codewort ausgemacht, wenn etwas kommt, was wir in dem Moment eh nicht ändern können, dass wir es annehmen und gehen lassen. Und wir haben immer dieses Codewort gesagt, dass wir keine weitere Energie mehr verschwenden und wir konzentrieren uns auf uns. Und es war so magisch, weil dieses Codewort kam ein paar Mal. Und immer wenn irgendwas kam, was wir nicht ändern konnten, es waren echt so ein paar Turbulenzen zwischendurch, auch mein Trainer war nicht fit und alles Mögliche. Und dann haben wir einfach immer wieder uns an dieses Codewort erinnert. Und es funktioniert. Man muss es nur machen. Die meisten Menschen bleiben halt in der Theorie hängen und gehen nicht ins Umsetzen oder probieren es nicht wenigstens aus. Und das finde ich so schade.
Und das ist der Unterschied in meiner Wahrnehmung zwischen Athleten, Spitzenathleten und normalen Menschen, weil die Spitzenathleten tun alles, um zu gewinnen. Und das legitimiert solche Verhaltensweisen. Aber wenn man normale Eltern ist, normalen Job hat oder so, dann sagt man, was soll ich mich denn mit solchen Profi-Tipps? Aber wie du sagst, man kann doch mit seinem Partner, Partnerin ein Codewort etablieren und sagen, wenn ich gerade anfange, getriggert zu werden, ich gebe dir dieses Codewort, damit du schon mal Bescheid weißt und dass wir uns zusammen wieder runterkühlen. Das ist doch mega.
Das ist mega. Also das mit dem Codewort funktioniert so gut. Okay. Und weil du das gerade gesagt hast mit Spitzensport und normaler Mama oder so. Also ich bewundere jede Vollzeitmama. Ich bin froh, dass ich meinen Spitzensport habe und vormittags eben Teilzeit-Profisportlerin bin. Weil ich finde es schon auch eine wahnsinnig große Aufgabe und sehr anstrengend, Kinder so liebevoll, positiv und gestärkt großzuziehen.
Absolut.
Also das...
Ich glaube, das unterschätzen Menschen auch, dass es auch Spitzensport in einer anderen Arena ist.
Das ist Spitzensport.
Und auch körperlich genauso anstrengend, emotional so anstrengend. Und dementsprechend, glaube ich, kann man sich, wie du sagst, mehr Fehler verzeihen, aber auch zulassen, dass man bestimmte Tools braucht, um diesen Spitzensport. Ich meine, du richtest dein Leben dem Sport aus, ein Novak Djokovic macht es, ein Cristiano Ronaldo macht es so. Alle investieren Aufwand. Aber die, die es auch bräuchten, die tun es eben oft nicht. Okay, so, ich habe vom Volker Busch, einem Neurowissenschaftler, lernen dürfen, dass der Mensch im Schnitt 5 große Krisen in seinem Leben hat. So, stimmt jetzt nicht genau bei jedem, aber so ist eine Größenordnung, ein statistischer Wert, der ganz korrekt ist. Wir haben jetzt von einem Tiefpunkt von dir schon gehört.
Ich habe Angst, was noch alles auf mich zukommt.
aber wo würdest du sagen, ist der Zähler bei dir Stand jetzt?
2 bis 3 habe ich schon.
Okay. Möchtest du eine davon noch teilen? Wann ist das passiert? Was ist da?
Nix. Grundsätzlich habe ich in der Schulzeit einfach Struggle gehabt. Ich habe immer Angst gehabt, es nicht zu schaffen. Ich habe am Ende ein 2-1er Abi geschrieben, also ist alles gut gegangen. Aber ich habe immer Angst gehabt, nicht gut genug zu sein, es nicht zu schaffen. Und das hat mich auch noch irgendwie jahrelang begleitet, nachdem ich Abi geschrieben habe, dass ich noch irgendeine Klausur hätte nachschreiben müssen. Da habe ich geträumt davon. Also so, ich hatte es wirklich verfolgt. Und ich finde, ich beobachte das jetzt auch bei meinem Sohn gerade, der ist in der 3. Klasse. Es ist schon heftig, wie diese Kinder in Deutschland in ein Schema gepresst werden. Also das ist so friss oder stirb. Das finde ich, also ist jetzt ein großes Thema, was ich hier anspreche, mit dem ich mich auch nicht genug auseinandergesetzt habe, um jetzt da richtig gute Argumente zu bringen. Aber dieses Schulsystem, da haben sich mein Mann und ich auch gestern Abend wieder drüber unterhalten, ist nicht mehr zeitgemäß, finde ich, heutzutage. Wir können es besser. Und die machen einfach nichts anders die letzten 20, 30, 40 Jahre, obwohl wir so viel mehr wissen, so viel mehr, wie wir die Kinder fördern könnten. Und das finde ich irgendwie so traurig, weil die leiden viel mehr, als sie leiden müssten. Und so viele Potenziale bleiben untergraben, weil wir nicht wissen, wie wir sie zum Vorschein bringen. Also wir, meine ich, unsere Gesellschaft, die Lehrer, die eigentlich so wahnsinnig viel in der Hand hätten für unsere Kinder. Und das ist was, worunter ich, glaube ich, sehr gelitten habe.
Hat dich das auch in deinem Sport, also ist das übergeschwappt in den Sport, dass du generell eher Angst vorm Verlieren hattest, statt Lust zu gewinnen? Oder wo würdest du dich da als Athletin in deiner frühen Phase allokieren?
Angst vorm Verlieren, glaube ich, hatte ich nicht, komischerweise. Also habe ich mir jetzt, nee, es fühlt sich nicht so an. Ich habe, glaube ich, unbewusst in diesen Tieren immer Zuflucht gefunden. Ich bin wahnsinnig sensibel und das ist am Ende auch meine größte Stärke, weil ich es schaffe, mich mit diesen Pferden auf einer anderen Ebene schnell zu treffen, dass ich die auf einer, mit manchen sogar auf Seelenebene, aber eben auch auf Herzensebene, mich ziemlich schnell mit denen einklinken kann. Und ich würde sagen, das ist eine große Stärke von mir.
Ich darf kurz einhaken. Ja. Kennst du den Film Avatar?
Ja.
Da gibt es ja diese Szene, wo die so Flugobjekte reiten müssen. Ja. Und irgendwann, sie müssen es schaffen, dass ihr eigener Pferdeschwanz sich mit dem Schwanz des Tiers verknüpft. Und wenn man die zusammenführt,
dann diese Energie entsteht.
Dann sind die auf ihr ganzes Leben lang verbunden sozusagen. So, und dieses Bild hatte ich gerade, als du gesagt hast, du kannst dich auf Pferde einstellen, also auf einer ganz, ganz tiefen Ebene.
Und das war das, was aber ich nicht wusste, dass es meine Stärke zum Beispiel ist. Das habe ich nicht als Stärke empfunden. Und ich glaube, wenn wir die Kinder schon, dass wir halt eben nach ihren Stärken suchen, um das dann zu fördern, um die Schwächen quasi mitzuentwickeln, so mache ich es mit den Pferden. Jedes Pferd bietet was anderes an und ich vergleiche die ja auch voll gerne mit Kindern. Und wenn wir das schaffen, uns noch bewusster zu machen als Eltern auch, eben auch als Reittrainer, als Pferdetrainer, dann haben wir da nicht nur viel mehr Freude auf dem Weg der Entwicklung, sondern eben auch mehr Erfolg.
Eine weitere Krise, die du wie ich hoffentlich gleich lernen werde, glaube ich, sehr gut gemeistert hast, aber es ist ja immer so, in Krisen fühlt es sich ja erstmal elend an, aber war eigentlich nach deinem größten Erfolg und das war Tokio.
Ja, stimmt,
2021. Ich darf das kurz zusammenfassen, du warst Doppel-Olympiasiegerin und bist dann mental in ein Loch gefallen. Und auch dieses Phänomen erlebe ich immer und immer wieder. Magdalena Neuner saß hier und hat genau das berichtet, dass sie auf dem Zenit in Burnout gerutscht ist. Viele Autoren, die einen Nummer 1 Bestseller launchen, fallen in ein Loch. Warum, Jessica, glaubst du, dass Menschen auf dem Zenit ihres Schaffens mental so anfällig sind, abzustürzen?
Was kannst du aus eigener Erfahrung sagen? Ich habe mich witzigerweise mit Magdalena vor wenigen Wochen drüber unterhalten. Ich habe sie das erste Mal mich mit ihr dazu ausgetauscht. Sie hatte eine andere Erklärung wie ich. Und trotzdem stimmt, glaube ich, beides. Für mich war es die überdimensionale Art, Emotionen zu leben. Ich habe alle Emotionen, die es, glaube ich, gibt, vor und während Tokio gespürt. Ich hatte die unfassbare Versagensangst vorher. Und das potenziert sich bei Olympia. Es ist nicht so schlimm, wenn man woanders versagt wie bei Olympia. Ich hatte eine unglaubliche Traurigkeit in mir, weil ich meinen Sohn nicht mitnehmen durfte. Das war das erste Mal, dass ich von meinem damals 3,5-jährigen Sohn, 4-jährig dann, getrennt war für 15 Nächte. Ich habe dann wirklich so die Nächte gezählt. Ich habe mich irgendwie auch schlecht gefühlt, dass mein Pferd jetzt für mich dann nach Tokio fliegen muss. Was soll das? Gleichzeitig muss ich auch in dem Moment sagen, als ich sie in diesen Container da geführt habe, das ist ja wie so ein Pferdeanhänger, wo die da zu zweit drinstehen, habe ich dann geweint und sie guckt mich so an, die da Lehrer, so quasi, jetzt chill dich mal, ich weiß doch, was ich jetzt zu tun habe. Also die ist tiefenentspannt gewesen und auch Isabel ist mit den Pferden geflogen, meine Teamkollegin Isabel Wert. Und Zwischenstandsmeldung gleich, also allen Pferden geht's super, der Lehrer frisst und trinkt, als wäre es das Normalste auf der Welt. Aber trotzdem habe ich mich so schlecht gefühlt, dann gleichzeitig auch diese Euphorie, ich darf jetzt meinen Kindheitstraum leben, ich darf wirklich zu Olympia. Dann hat der Lehrer angefangen, im Trainingslager zu husten. Dann war plötzlich voll unsicher, ob ich überhaupt an den Start gehen kann. Also ich konnte quasi dann auch gar nicht mehr trainieren. Ich musste so hoffen, ja, ebbt sich der Husten ab oder nicht. Es ist sich alles ausgegangen, wie wir wissen. Und dann diese wahnsinnige Euphorie und dann diese unglaubliche Erleichterung, als dieser riesige Druck abgefallen ist. Und dieser ganze Emotionscocktail, der war so heftig, dass ich sofort in dieses Loch gerauscht bin danach. Wir sind ein paar Tage später, ich glaube 3-4 Tage später, eine Woche in Urlaub geflogen, in weiser Voraussicht. Ich habe nichts mehr gefühlt. Ich habe keine Kraft mehr gehabt. Ich habe mich vom Zimmer zum Buffet, zur Liege, zur Buffet, zum Zimmer so geschleppt. Und ich bin eine, die eigentlich gern Yoga macht, so wenigstens ein Mini-Workout jeden Tag. Ich habe am letzten Urlaubstag meine Yoga-Sachen angezogen und nach 5 Minuten wieder ausgezogen. Es ging nichts mehr. Aber dieser Zustand hat leider noch ein bisschen länger angehalten. Es hat niemand gemerkt in meinem Umfeld, das ist ja das Verrückte. Ich hab ganz normal funktioniert, ich war total nett. Aber was gefehlt hat, und daran weiß ich auch rückblickend, dass ich noch in diesem Zustand war, ich war gar nicht inspiriert. Gar nicht. Ich konnte nichts Zusätzliches aufnehmen. Ich habe die Pferde, die ich dann zu Hause geritten habe, total liebevoll mit Sicherheit und gut geritten und gut erhalten, aber ich hatte gar keine Ideen, wie ich uns weiterentwickeln kann. Und das hat noch bis Februar im Jahr drauf gedauert und plötzlich kam es wieder. Durch die mehr Energie, die ich wieder hatte, kam dann auch die Inspiration wieder.
Du hast vorhin gesagt, Magdalena hatte eine andere Erklärung dafür. Glaubst du, es war einfach so viel Emotion verschossen, dass du einfach erholen musstest, um die Lager wieder aufzufüllen? Oder war da irgendein strukturelles Problem, was du vielleicht so nicht gesehen hast, was dann zutage getreten ist?
Nee, es war, glaube ich, wirklich einfach überwältigend. Vielleicht ist das Wort, das es beschreibt, weil man ist nicht vorbereitet auf das, was kommt, obwohl man sich sein Leben lang darauf vorbereitet hat. Weißt du, was ich meine? Und natürlich wusste ich von der postolympischen Depression, aber ich habe doch nicht gedacht, dass ich das habe. Also, vor allen Dingen denkt man das nicht, wenn man Olympiasieger ist. Aber das ist dieses, ja und jetzt? Das ist mein Kindheitstraum. Und ich habe den mir nicht nur erfüllt, ich habe den mir übererfüllt. Ich habe alles gewonnen. Und natürlich wusste ich zum Glück, als Reiterin ist man jetzt nicht am Zenit angekommen, sondern es kann weitergehen. Aber who knows? Wer weiß, ob das jemals nochmal zu toppen ist. Und das, glaube ich, kommt da alles zusammen.
Du hast vorhin von den vor dem Event von Versagensängsten, Trauer etc. gesprochen. War die Freude, es geschafft zu haben, so intensiv, wie du es dir immer ausgemalt hast?
Ich glaube, die Erleichterung war höher als die Freude. Mhm. Aber ich glaube, in Tokio war die Freude noch größer als die Erleichterung. In Paris war es dann einfach nur noch pure Erleichterung. Das war nochmal eine ganz andere Nummer.
Weil man bestätigen muss, nochmal ein anderer Druck. Also, da würde ich gleich nochmal mehr drauf eingehen. Aber was viele Menschen mir berichten, ist, dass sie enttäuscht sind, weil das Gefühl nicht ganz oder weit weg von so schön ist, wie sie sich immer ausgemalt haben. Und das macht sehr viel Sinn, weil wenn man so viel Aufwand betreibt, um sich irgendwann, wir haben vorhin über Selbstwert gesprochen, wenn man glaubt, wenn ich mal da angekommen bin, wenn ich diese Goldmedaille in Händen halte, dann sind alle Probleme weg. Dann habe ich keine Zweifel mehr, dann habe ich keine Versagensängste mehr. Aber diese Erwartung wird ja auch nicht nur für Olympia und Spitzensport, sondern das haben Menschen, die Firmen gründen wollen oder eine Beförderung kriegen, bestimmtes Einkommenslevel erreichen. Man ist ja sehr schnell in diesem Modus, wenn das passiert, ja, dann bin ich glücklich. Also
berühmte
immer dieses
Karotte genau, vor dem Esel, wenn genau. Ich die habe, dann bin ich glücklich. Ich glaube, da war ich schon gut eingestellt auf diese Frage. Ich arbeite mit 2-3 Coaches zusammen, da hat mir der Felix Gottwald sehr geholfen, der nordische Kombinierer, erfolgreichster österreichischer Olympionik. Der hat zu mir vorher schon gesagt, ja, was passiert denn im schlimmsten Fall? Also angenommen, du wirst Letzte in Tokio. Ja, was ist dann?
Was ist dann?
Ja, das Wesentliche in meinem Leben verändert sich nicht. Und genauso hat sich zum Glück auch das Wesentliche in meinem Leben nicht verändert, als ich Olympiasiegerin geworden bin. Mein Sohn liebt mich nicht mehr oder weniger, ob ich Olympiasiegerin bin oder nicht. Und das war so wichtig für mich, dass ich mich ganz intensiv auch mit diesem Gedanken beschäftigt habe. Nicht, dass ich Plan B hatte. Das gibt es für mich normal nicht. Also ich I go for Plan A. Aber trotzdem war das so ein Gefühl von, es ist immer noch alles so wie vorher. Und das war gut. Und ich habe mich auch innerlich überhaupt nicht verändert. Also mein Gefühl ist überhaupt nicht anders, ob ich Olympiasiegerin bin oder nicht. Okay. Also es ist voll spannend. Da habe ich auch gedacht, ja, da fühlt man sich jetzt bestimmt anders. Ich fühle mich gar nicht anders. Für mich ist es so gewesen, mindestens noch 1-2 Jahre danach, dass wenn jemand über die Jessica als Olympiasiegerin gesprochen hat, dachte ich, da redet jemand in der dritten Person über jemanden. Also es war nicht ich. Es hat lange gedauert. Und ob es wirklich angekommen ist, weiß ich nicht, weil ich fühle mich nicht anders. Ich fühle mich darin bestätigt, dass ich auf dem richtigen Weg bin. Und dass ich das nochmal wiederholen konnte, war sehr anstrengend und war nochmal eine Bestätigung dafür, dass ich auf dem richtigen Weg bin.
Jetzt hast du aber gesagt, erstens, du hast für dich kognitiv verstanden, der Worst Case bringt dich nicht um, sage ich mal. Und ist ein starkes Tool, auch für das normale Leben, bin ich fest von überzeugt. Jetzt sagst du, das Wichtigste, dein Sohn, wahrscheinlich auch dein Ehemann, wird dich nicht weniger lieben, egal ob du Gold oder ohne
ganze
Medaille
Familie,
kommst.
Auch der Papa nicht.
Ja, so. Woher kommt dann dieser wahnsinnige Druck, es wiederholen zu müssen, wenn du auf der anderen Seite ja eigentlich entspannt bist, was den Worst Case betrifft? Also natürlich hast du eine Ambition, Leistung abzuliefern, aber du weißt ja auch, dass es, wenn es zu stark zunimmt, deine Leistung schmälern kann. Und man merkt dir jetzt noch die Erleichterung an, wenn du sagst, dass du es wiederholt hast. Also was glaubst du ist die Quelle bei vielen Menschen, die sie so sehr unter Druck setzt, wenn sie schon mal wo waren, es wiederholen zu müssen?
Als ich in Tokio gewonnen habe, war die Dalera 14. Eigentlich war sie 13 gewesen, aber durch die Verschiebung um ein Jahr war sie ja dann 14. Das heißt, wenn sie 17 ist, haben wir nochmal die Chance auf Olympische Spiele in Paris. Und darüber habe ich mir aber nach Tokio keine Gedanken gemacht, sondern danach waren wir einfach weiterhin so erfolgreich, haben neue Rekorde aufgestellt. 2023 habe ich dann wieder meine Rekorde gebrochen. Weltrekord haben wir nicht geknackt, aber es war einfach wahnsinnig gut.
Dazwischen Rekorde bin sind ich in deiner Sportart Punktzahlen erreichen.
Ja, genau. Mhm. Und ich war einfach, gut, die Weltmeisterschaften habe ich verpasst. Das ist auch der einzige Titel, der quasi noch fehlt. Da habe ich meine Tochter genau zu der Zeit zur Welt bringen dürfen.
Schöner Grund, es zu verpassen.
Und 2021 bis 2024 war ich ungeschlagen mit ihr. Und es war teilweise auch schon so, für mich war es jedes Mal, also national wurde ich einmal geschlagen, aber international ungeschlagen. Es war teilweise schon, ich hatte schon ein Problem damit, wenn Leute davon ausgegangen sind, dass ich jetzt gewinne. Es hat mich richtig genervt. Und egal, ich kann mich an eine Situation erinnern, auf einem Turnier habe ich gerade Hände gewaschen, ja, viel Glück, Anna, jetzt brauchst du ja gar nicht, gewinnst ja eh. Oh, das hat mir so wehgetan, weil das für mich wie so, keine Ahnung, das, was ich leiste, ist nichts wert. Und dabei war das, ja, es war eine Abwertung. Und es war so schwer, immer wieder alles beieinander zu haben. Jedes Mal aufs Neue. Es war für mich so eine Aufgabe, dass ich die Dalera auch über die ganze Zeit, die war nicht einmal verletzt. Das ist ein Spitzensportler auf dem Niveau ohne Verletzung, sowohl für Menschen als auch Pferde. Das ist Wahnsinn, das ist cool. Und das habe ich bei ihr auch wieder geschafft, mit Uné geschafft, dem anderen Pferd, mit Zaire geschafft, mit der Lehrer geschafft. Und ich weiß aber, wie unselbstverständlich das ist. Und es ist so viel Arbeit und dann sagt es jemand zu mir und das hat sich einfach immer kacke angefühlt, wirklich. Und gleichzeitig wird aber vor Olympia, um zurück zu deiner Frage zu kommen, dieser mediale Druck so groß. Und gerade bei uns im Reitsport, das wird ja dann geguckt, weil die Chance auf eine Medaille recht hoch ist.
Ich kann mich erinnern, wenn Medaillenspiegel, dann wird geguckt, welche Sportarten sind eher eine sichere Bank und da geltet ihr als eher favorisiert.
Genau, und das macht was mit einem.
Macht es was mit einem.
Obwohl man es nicht wahrhaben möchte. Okay. Es macht was mit einem. Und ich sage jetzt rückblickend, bei Olympia spielen andere Gesetze. Europameisterschaften. Kriegst du ja gar nicht mit, wenn ich eine Europameisterschaft reite. Bei Olympia kriegt es jeder mit. Jeder. Und wenn du ungeschlagen von den einen Olympischen Spielen zu den anderen kommst, dann ist da ein verdammt großer Druck dabei. Und gleichzeitig habe ich es dann ja, die erste Prüfung war richtig gut, es war allerdings nur in Anführungsstrichen die Einlaufprüfung, da haben wir gewonnen. Und dann bei der entscheidenden Teamwertung habe ich die Prüfung nicht gewonnen. Wir haben es gerade noch geschafft, als Team zu gewinnen. Hauchdünn. Und über Nacht war ich plötzlich nicht mehr die Favoritin für die Einzelmedaille. Da war es eine Dänin, die mich geschlagen hat. Das erste Mal nach 3 Jahren, dass ich geschlagen wurde. Und diese 23 Stunden zwischen diesen 2 Starts, die waren auch nochmal verdammt anstrengend. Und da hat es was gebraucht, was ich in Tokio noch nicht hätte geschafft. Da hat es gebraucht, dass ich mir erlaube zu scheitern. Ich habe mich vor den Spiegel gestellt, ich habe mit mir gesprochen, ich habe mich in den Arm genommen und habe gesagt, es ist okay, egal wie es ausgeht. Du bist genauso wertvoll. Und das war gleichzeitig meine Erlaubnis zu scheitern. Und diese Erlaubnis hat dazu geführt, dass ich losgelassen habe, hat dazu geführt, dass ich Olympiasiegerin werden konnte. Und das ist was man nicht einfach kann. Das ist was man zulassen darf und üben darf, dass man sich selbst annimmt, egal wo und wie man ist und steht im Leben.
War das ein Gefühl, was du vorher schon kultiviert und trainiert hattest, dass du abrufen konntest, oder war das in dem Moment erstmalig so?
Nee, das war einfach so voll aus dem Herzen. Ich habe einfach im Spiegel geschaut und habe meine beste Freundin gesehen. Und das war das erste Mal ich. Und das habe ich, man sagt es ja immer so, so wie du mit dir redest, würdest du noch nie mit deiner besten Freundin reden. Und da habe ich das erste Mal das wirklich praktiziert, dass ich einfach mal nur nett zu mir war. Und da werde ich gleich selber emotional. Ja. Und dann habe ich durch diese Erlaubnis, dass es okay ist, jetzt auch einfach das nicht zu schaffen, habe ich es am Ende, glaube ich, geschafft. Und das war so wichtig. Und ich bin so dankbar, dass ich das just in time noch verstanden habe.
Könnte man sagen, das, was ganz früh als kleines Mädchen von deinem Vater quasi gepflanzt wurde an Druck, dass du das bis dahin in dir aufrecht gehalten hast und dann am Abend vor Olympia loslassen konntest?
Aber gleichzeitig glaube ich auch, muss ich ehrlich sagen, habe ich diesen Druck mein Leben lang gebraucht, um überhaupt dahin zu kommen. Klar. Und deswegen danke ich, also ich liebe meinen Papa über alles und das darf wirklich nicht missverstanden werden, aber der war selbst so erfolgreicher Segler und hat einmal knapp die Olympia-Quali verpasst. Irgendwie hat er auch durch mich nochmal seinen Traum erlebt. Er war Vize-Europameister, 3-maliger deutscher Meister und meine Mama war sehr erfolgreiche Skifahrerin. Und die haben mir das schon auch vorgelebt, dass man für seine Träume arbeitet und dass es von nichts kommt nichts. Also dafür bin ich dankbar. Wenn ich die Wahl gehabt, damals hätte ich auch bestimmt nicht mein Abi gemacht. Ich wäre auf eine andere Schule gegangen, wo es leichter ist. Und das habe ich, glaube ich, schon gebraucht. Und ist sich dann auch alles just in time, hat sich das alles so gefügt dann.
Und wenn die beiden Elemente zusammenkommen, dann entsteht Magie. Eben dieser,
das war magisch.
Dieser
dann, ja.
Biss, sage ich mal, hier Heiner Lauterbach hat von Bockigkeit gesprochen. Ich liebe diesen Begriff seitdem.
Cool.
Einfach bockig dranbleiben.
Und das fehlt vielen heute.
Absolut.
Das ist schon das, was auch schwierig ist für meine Kinder, weil die haben es ja ziemlich leicht jetzt alle so, gell? Mhm. Dieses sich durchbeißen, dass wir das schaffen in der nächsten Generation.
Ja, wobei ich mich auch, aber das würde ich gerne noch ein paar Minuten parken, frage, was unterm Strich, unter allen Strichen für ein heranwachsendes Kind denn besser ist. Also ob man diesen Biss, den du hattest, ich zu einem gewissen Grad auch und wo man dann im Erwachsenenalter gucken muss, dass man den vielleicht ein bisschen gezähmt kriegt, ob das der bessere Weg ist oder vielleicht ein anderer. Aber lass uns da gleich nochmal drauf kommen. Ich habe mal viele Jahre her einen Bericht gelesen über den zweiten Menschen auf dem Mond. Also der erste war ja der sehr berühmt wurde, Neil Armstrong, der im Fernsehen war, und dann der zweite Mensch, der ja auch Herausragendes geleistet hat. Und man konnte über ihn nachlesen, dass er ein sehr gescheitertes Leben zurück auf der Erde hatte. Er ist im Alkoholismus verfallen.
Danach dann?
Genau, danach.
Okay.
Und hat verschiedene Karrieren versucht, aber es hat nie wirklich Fuß gefasst. Und seine Erklärung war, dass er ist mit diesem Gedanken, dass das Allergrößte, was in seinem, vielleicht auch in jedem Menschenleben passieren kann, schon hinter ihm liegt. Und wenn man das so, als ich habe das gelesen, es war ein Artikel, das war wirklich deprimierend. Und das kann man bei vielen Künstlern sehen, bei einigen Spitzensportlern sehen, dass sie wirklich darunter leiden, dass ein wahnsinniger Höhepunkt halt hinter ihnen liegt, oft auch schon in jungem Alter. Jetzt bist du in einer Sportart, wo das Thema Altersbegrenzung nicht so ein relevantes ist, und trotzdem ist ja nicht klar, ob du je im Schlossgarten von Versailles nochmal deinen Doppel-Olympiasieg verteidigen wirst.
Die Wahrscheinlichkeit gegen null.
Genau. Wie geht man als Mensch damit um, dass man weiß, vielleicht der Höhepunkt des Lebens liegt bereits hinter einem?
Ich glaube, das Beste ist, wenn man einfach viele Facetten im Leben auch lebt und sich nicht nur auf diese eine konzentriert. Ich bin in meinen Augen so viel mehr als nur die Sportlerin. Ich bin Unternehmerin, ich bin Autorin, ich bin Mama, ich bin, falsche Reihenfolge, ich bin Mama. Ich habe einen tollen Mann und ich glaube auch, dass noch andere Karrieren auf mich warten. Also ich weiß nicht, ob ich irgendwann ein Coach bin. Ich weiß nicht, ich mache gerade auch eine Coaching-Ausbildung, weil es mich einfach auch interessiert. Ich bin vielleicht auch irgendwann diejenige, die andere dahin bringen darf. Also ich sehe das gar nicht so als, ich sehe es gar nicht so als Wermutstropfen, dass das irgendwann vorüber ist. Wobei ich manchmal auch ein bisschen melancholisch ist, wenn ich merke, dass alles so vergänglich ist. Das habe ich auch, und ich bin da ziemlich melancholisch, vor allen Dingen jetzt so im Winter, so zum Jahreswechsel, denke ich mir, boah, fuck, wieder ein Sommer weniger in meinem Leben. Das denke ich leider echt oft. Ich bin so ein Sommermensch. Und da denke ich mir aber, ich glaube, es ist so wichtig, dass wir uns nicht über die Erfolge definieren. Und für mich sind diese Erfolge, ich habe noch nie Drogen genommen, aber es sind für mich wie High sein und eine Bestätigung auf meinem Weg. Aber gleichzeitig ist es auch mit sehr viel Anstrengung verbunden. Also ich verbinde diese Turniere nicht nur mit Euphorie und hoppla und wie toll, sondern ich wache morgens auf und denke mir, okay, heute muss ich wieder performen. Also das ist auch was nicht so Schönes dran.
Das sieht man nicht auf dem Fernsehen.
Nee, also ich wache da morgens auf. Also Paris war nicht schön, das Aufwachen. Da wollte ich irgendwo sein, aber nicht in Paris an dem Tag. Da wäre ich am liebsten mit der Lehrer einfach durch den Wald galoppiert. Aber auch so jetzt, wenn ich jetzt ich bringe gerade wieder die nächste Generation in den Topsport. Habe jetzt im November meinen ersten Weltcup gehabt und dann wache ich da morgens auf und denke mir, okay, jetzt bist du wieder drin in dem Hamsterrad und jetzt wollen die Leute wieder sehen, was du drauf hast. Das ist auch anstrengend, immer dieses gut sein wollen, es zeigen wollen, dass man es kann. Es, glaube ich, ist auch was ich nicht so vermissen werde irgendwann.
Mhm. Jetzt bist du ja in der speziell privilegierten Situation. Du bist ja, den Vergleich wirst du vielleicht nicht passend finden, ich bringe ihn trotzdem. Für deine Sportart bist du ja sowas wie der Messi oder der Roger Federer, so einfach die ständig Gejagte. Jeder will gegen dich gewinnen, jeder guckt auf dich etc. Hast du überhaupt noch Freude über Siege oder ist der Sieg das, was zu erwarten ist, und es gibt eigentlich nur ein Downside in deinem emotionalen Empfinden, was Wettkämpfe
betrifft? Ich habe so viele Dämpfer zwischendurch, dass ich mich über jeden Sieg so dermaßen freuen kann.
Okay.
Und gerade mit Pferden, das ist so, die halten dich so down to earth. Also wirklich, wenn du glaubst, du hast irgendwas geschafft, dann ist die nächste Challenge da. Okay. Und das ist das Gesunde auch. Und deswegen ist es auch gut, dass wir so lange reiten dürfen, weil wir werden es niemals alles verstehen und alles können. Und das liebe ich an unserem Sport so, weil die Pferde einfach mit so vielen unterschiedlichen Charakteren, mit so vielen unterschiedlichen Themen, auch positiver wie challenging-mäßiger Art, auf uns zukommen, dass man da nie Gefahr läuft, irgendwie drüber zu stehen und das nicht mehr genießen zu können.
Okay.
Also die Gefahr sehe ich leider, oder zum Glück gar nicht.
Zum Glück siehst du nicht. Okay. Lass uns jetzt mal von den einzelnen Episoden deines Lebens ein bisschen rauszoomen und eher so auf eine Metaebene gehen. Du hast gesagt, du machst auch eine Coaching-Ausbildung, also du beschäftigst dich auch sehr stark mit dem eigenen Geist, mit mentalen Abläufen. Und wir sind ja hier im Auf- und Ab-Podcast, und was mich interessiert ist, was Menschen unterscheidet, die durch Krisen geschwächt bleiben, vielleicht am Boden liegen bleiben, von denen, die Superkräfte entwickeln, die sich weiterentwickeln, die stärker aus Krisen kommen. Und wenn du jetzt mal dein eigenes Leben, aber auch links und rechts, du triffst viele andere Menschen, auch viele andere Athleten, was sind so Wesensmerkmale oder Fähigkeiten, wo du sagst, das macht die Menschen aus, die Krisen nutzen, um daraus größer zurückzukommen?
Da Ich mochte ja dieses Wort Resilienz nicht. Ich habe mich ein bisschen genauer damit beschäftigt. Es kommt ja aus dem Lateinischen resiliere, in die ursprüngliche Form zurückkommen. Und ich stelle mir jetzt immer so eine Lindsay Vonn zum Beispiel vor, die jetzt ja auch wieder bewiesen hat.
Mit 41 wieder im Weltcup gewonnen.
Wie sie im Starthaus steht. Also ich bin die Skifahrerin. Ich stehe im Starthaus, vor mir die Stangerl, die Obstacles, die Challenges im Leben. Und wenn ich federnd weich in den Knien bin und wenn ich verstehe, dass ich jetzt mich von diesen Challenges quasi vom Kopf hauen lassen kann, also sprich mich umhauen lassen kann, oder wenn ich locker in den Knien mich denen hingebe, dann ist es viel leichter, in diese ursprüngliche Form wieder zurückzukehren. Also es ist eine Perspektive, wie ich auf meine Challenges schaue. Oder ich kriege einen vor den Kopf, das wird auch passieren, das passiert mir ständig im Leben, das passiert jedem. Und ich bleibe sozusagen depressed, runtergedrückt von der Stange, von dem Problem. Und da ist es so wichtig, dieses federnd Weiche wieder um in diesen ursprünglichen Zustand zurückzukommen. Und dieses Bild hilft mir einfach so sehr.
Das Gefühl habe ich jetzt auch direkt, ja, wo du es beschreibst.
Ich spüre das auch so, und das ist eine Lebenseinstellung. Und das ist nicht was, was du lernst, sondern das ist was, was du entscheidest. Mhm. Es klopft keiner an deine Tür und sagt, also heute hast du aber das Recht, glücklich zu sein, oder heute kannst du die Challenges anders angehen. Das ist was, was du für dich entscheidest. Mhm. Und dann übst du es und es wird leichter. Und wir alle kriegen Challenges. Und das Zweite, was ich kann...
Darf ich da kurz eine Frage oder hoffen, dass die Stange... Wunderschön. Und ich beobachte, dass viele Menschen hoffen, dass keine Stangen im Weg stehen.
Ja, das ist es
so,
eben.
Weil, die kommen und dann, du bist steif in den Knien und hoffst, dass keine Stange kommt. Genau. Aber die Stangen kommen. Und man kann an der Weichheit seiner Knie arbeiten, aber nicht an der Frage oder hoffen, dass die Stangen nicht kommen.
Die kommen. Schlag auf Schlag.
Ja.
Und je nachdem, wie, in welchem Zustand wir auch sind, ich würde auch sagen, in welchem emotional ausgeglichenen Zustand wir sind, so leichter können wir das auch managen.
Und was würdest du Menschen, die sich stocksteif in ihren Knien, um in dem Bild
sehr
zu bleiben,
viel
fühlen?
Genau,
aber was ist so mentales Stretching, um ein bisschen mehr Flexibilität in die Knie, ein bisschen mehr Beweglichkeit reinzubekommen?
Ich glaube, wenn wir eine Challenge kriegen, dass wir uns sofort nach Lösungen suchen, also orientieren. Dieses, okay, Problem ist da, wie lösen wir es? Oder was können wir daraus machen? Und das ist auch eh schon der zweite Punkt, dass ich wirklich übe, in jeder noch so Bisch-Situation irgendwas Positives für mich rauszuziehen. Irgendwas, was ich daraus lernen kann. Das kann von richtig einer verhauenen Prüfung sein beispielsweise. Okay, was lehrt mich das jetzt? Was zeigt mir das jetzt? Wo stehe ich? Woran muss ich arbeiten? Woran darf ich arbeiten? Bis hin zu einem Todesfall. Was mir, also wirklich jetzt ein heftiges Beispiel, was mir einfach zeigt, hey, du bist noch da. Du hast noch mal eine Chance, also du kannst noch was gestalten. Und ich glaube nicht, dass wenn wir 70 sind, dass wir sagen, ja, jetzt ist eh schon wurscht, so ungefähr. Ich glaube auch, dass es eine Manifestation ist, dass wir glauben, zwischen 80 und 90 oder 95 zu sterben. Weil jeder davon ausgeht, dass er da dann irgendwann stirbt. Aber ich werde über 100 und das manifestiere ich. Und ich glaube, dass das so wichtig ist. Und gerade wenn ich zum Beispiel in meinem Beruf scheitere, im Sinne von, dass ich was nicht einem Pferd gut genug erkläre, dass es mich nicht versteht, dass wir eine richtig schlechte Prüfung haben. Ich analysiere dann teilweise bis tief in die Nacht hinein. Manchmal kommt auch die Erkenntnis erst 2-3 Tage später.
Und Schlaf.
Ich weiß, okay, so muss ich es machen.
Was sagst du jetzt Menschen, weil auch das ist ja, ich finde es immer wieder schön, dass die Menschen, die es wirklich gemeistert haben, da würde ich dich jetzt du bist natürlich auch eine Lehrende oder eine Lernende, wie du immer an anderer Stelle gesagt hast, aber trotzdem schon großen Schritt weiter im Vergleich zum Durchschnitt. Die Tools sind keine Hexerei. Es geht darum, es wirklich umzusetzen. Und jetzt sagst du gerade, das Positive finden. Auch das haben wir schon so häufig gehört. Aber was sagst du Menschen, die sagen, ja, man kann auch alles schönreden und warum soll ich denn in den Dingen noch was Positives sehen? Also welchen Preis zahlen wir, wenn wir das nicht tun, wenn wir uns durch das Negative runterziehen lassen und unten bleiben?
Es ist ein komplett anderes Energielevel. Und ich bin fest davon überzeugt, je nachdem, in welcher Energie wir schwingen, ich weiß leider nicht, wie diese Tabelle heißt, aber die geht so von Angst über Wut über, da gibt es so eine ganz tolle Tabelle, bis hin zu Frieden. Frieden und Liebe ist so das Höchste. Und je nachdem, in welcher Energiefrequenz wir uns bewegen, genauso matchen wir ja auch mit den Umständen in unserem Universum. Und ich glaube einfach, dass diese Menschen, die das sagen, die haben vergessen, wie viel Power sie haben. Die sind sich ihrer Power nicht bewusst. Und natürlich, um da wieder zurückzukommen in diese Power, braucht es ein bisschen Stretching und braucht es ein bisschen unangenehme Arbeit vielleicht. Gerade auch um diese alten Glaubenssätze, um die Vergangenheit, um das alles hinter sich zu lassen, ist unangenehm. Es ist unangenehm, da hinzuschauen und damit zu arbeiten. Nicht alles ist unangenehm, aber vieles. Und wenn man das aber nicht tut, dann ist es schwierig, in diesen Creator versus Opfermodus zu kommen. Und das ist was, was mir dann immer so leid tut für die Menschen, die immer denken, sie sind nur das Opfer ihrer Umstände. Jetzt werden auch wieder viele schreiben, ja, aber. Es macht nichts. Wir kommen in eine andere Ebene, in eine andere Bewusstseinsebene, kann man auch sagen, wenn wir uns unserer Power bewusst sind, unserer Kraft bewusst sind, was wir bewegen können.
Finde ich ein sehr, sehr schönes Bild und Gefühl. Wenn ich deinen Mann fragen würde, an welchem Ereignis du persönlich am meisten gewachsen bist, wo es dir am schwersten gefallen ist, das Positive zu sehen in der Zeit, seitdem er dich kennt, was würde er mir antworten?
Gute Frage. Ich glaube tatsächlich, das Heftigste war gleich am Anfang. Da waren wir erst ein Jahr zusammen, wo ich diese Nahtoderfahrung habe. Es war ja eine heftige Erfahrung. Aber danach kam der krasseste Turn. Und dann, als ich angefangen habe, mit meinem ersten Coach zu arbeiten, mit Holger Fischer, der ja auch schon bei dir im Podcast war.
Liebe Grüße, du hörst es bestimmt. Ganz toller Mann. Wir haben eine schöne Episode hier gemacht.
Der größte. Ja, das war, glaube ich, als ich angefangen habe, mich coachen zu lassen. Da hat er auf jeden Fall den größten Turn miterlebt.
Du arbeitest sehr lang schon mit Holger zusammen, ich glaube 14 Jahre oder so, und ohne jetzt zu sehr interner auszuquatschen, aber was ist so der eine Perspektivwechsel, den Holger dir eingepflanzt hat?
Also das Wichtigste, was er mir gleich beim ersten oder zweiten Mal gesagt hat, hat er gesagt, jetzt sei einfach Jessica. Und dann dachte ich mir so, ja, wer ist denn das überhaupt? Und vor allen Dingen, wer will die sein oder wie will die sein? Aber das war so wichtig und er hat immer... Ich war extrem unsicher damals, eben auch mit meinem Selbstwertgefühl bei Minus. Also ich hatte gar kein Selbstwertgefühl, ich war extrem unerfolgreich im Reiten, habe auch diesen Fitnessclub nicht so geführt, wie ich ihn gerne geführt hätte. Und er hat einfach dann immer wieder gefragt, wenn ich ihn um Rat gefragt habe, ja, was sagt dein Gefühl? Also der hat quasi diesen Zugang mal erstmal freigeschaufelt, dass ich ja doch eine Intuition habe und dass ich ja da tief in mir drin ein Gefühl habe, das sehr, sehr genau weiß, was ich jetzt tun soll. Und diesen Weg hat er mir da erstmal wieder so ein bisschen freigeschaufelt.
Was ist, und das ist ja spannend, nicht jeder hat jetzt Zugang zu Holger, aber wir alle haben eine Intuition. Und ich beobachte, dass die Menschen, die diesen Schritt gegangen sind, ihre Intuition wieder freizuschaufeln und ihr auch zu vertrauen, dass die sehr viel weiter in einem gelungenen Leben sind. Was kannst du Menschen, die den Bezug zu ihrer Intuition, auch das Vertrauen, dass die vielleicht richtig liegt, ziemlich verloren haben, was kannst du ihnen sagen, wie so ein Weg starten kann?
Oh, das ist eine große Frage. Ich glaube, dass es wichtig ist, sich Zeit für sich selbst zu nehmen, was heutzutage gar nicht so einfach ist, eben durch die viele Ablenkung, die wir haben. Eben durch Social Media, dass die wieder anfangen, wirklich, ich glaube, in der Stille zu spüren und sich zu fragen und sich träumen zu trauen und dann mal kurz dem Verstand sagen, hey, halt einfach mal die Klappe, es gibt jetzt einfach mal diese weiße Seite und es gibt einfach mal keinen Verstand, der mir erklärt, warum es nicht geht. Aber was würde denn mein Herz wollen? Was würde mein Herz denn eigentlich gerne mal sagen wollen? Vielleicht von da aus einfach mal anzufangen. Was auch so ist, wir haben einen Impuls und Millisekunden später setzt der Verstand dir ein und erklärt dir, warum es ein Schmarrn ist, diesen Impuls zu haben. Aber diese Impulse mal wahrzunehmen, sich einzugestehen, dass es dieses Bauchgefühl, diese Intuition wirklich gibt, hilft, um mit ihr wieder in Kontakt zu kommen.
Und ich würde noch zwei Sachen ergänzen. Wir haben Social Media angesprochen. Ich glaube, eine ganz große Gefahr, ich liebe AI für verschiedene andere Gründe, aber eine große Gefahr ist, dass ChatGPT immer mehr die Intuition ersetzen soll, weil man jede banale Frage, wo man vielleicht eine eigene Entscheidung auch scheut, direkt fragt, was würdest du sagen, was würdest du sagen?
Und da habe ich noch gar nicht ausprobiert.
Ja, es tue ich besser also, nicht. Probieren kann man ja alles, aber ich glaube, man sollte nicht die Entscheidungsfähigkeit auslagern und denken, dass eine künstliche Intelligenz das besser kann. Das ist das eine. Und das andere, was ich noch ergänzen wollte, die Christina Hillesheim, eine Expertin für Angstmanagement, war auch hier im Podcast. Und wir haben darüber gesprochen, wenn die Angst einen dominiert, wie kommt man zurück zur Intuition? Und sie sagte was Wunderschönes, was auch in die Richtung geht, was du gerade sagtest. Sie sagte, Angst diskutiert. Wie der Verstand. Aber die Intuition sagt nur Ja oder Nein.
Oh, das ist spannend. Das muss ich mir merken.
Das finde ich so schön. Wenn du Ja oder Nein hörst, dann ist es die Intuition. Das ist die ganz tiefe Erkenntnis, die aus meiner Sicht
tolles Tool, ja.
Bescheid weiß. Und immer wenn Argumente am Spiel sind, dann kann es die Angst oder die Vernunft insgesamt sein. Du hast gesagt, es dauert nur Millisekunden, bis sie übernimmt. Aber ganz früh im Prozess haben wir ganz oft ein Ja oder Nein. Und das ist die Intuition.
Das ist das, ja, für mich auch dieses Bauchgefühl, das kommt so.
Genau. Und das finde ich eine schöne Unterscheidung, wenn man gerade ein bisschen orientierungslos ist. Wo ist das eigentlich? Immer wenn Ja oder Nein kommt, dann weiß man, da darf man ein bisschen tiefer reinhören. Wir könnten noch stundenlang weitersprechen. Ich möchte noch ein Thema aufmachen, Jessica, und das ist, du arbeitest mit Pferden. Ich persönlich habe gar keinen Bezug zu Pferden, nicht aktiv keinen, sonst hat sich einfach nicht ergeben. Ich habe aber einen sehr genauen Bezug zu Hunden. Und da sind ja ein paar Parallelitäten, was Hunde einem beibringen können, wie sie einen spiegeln etc. Und du erwähnst auch immer wieder, dass der Umgang mit Pferden gar nicht so weit weg ist von dem Umgang mit Kindern, mit Kindererziehung. Und du hast ja selber zwei Kinder und wir haben ein Kind, bald kommt das zweite und deshalb fasziniert mich auch sehr, wie man Kinder zum einen Leitplanken geben kann, wo sie sich drin bewegen dürfen, aber auf der anderen Seite eben auch durch dieses positive Verstärken, nicht durch so der alte Erziehungsstil, so wird's gemacht und hinterfragt das nicht, sondern wie ein Hund funktioniert auch besser, wenn man ihm Leckerlis gibt. Und da hast du an anderen Stellen schon viel drüber geredet. Ich hänge an einem Widerspruch. Das eine ist, man möchte Kinder positiv bestärken, um sie stärker zu machen. Auf der anderen Seite möchtest du aber auch nicht so einen, ich sag mal, Labrador ranziehen, der alles nur für Lob und Anerkennung macht und für ein Feingemacht. Wie guckst du auf diesen Widerspruch, zum einen ein selbstständiges Individuum zu kreieren und trotzdem eben dieses Tool der positiven Bestärkung sinnvoll zu nutzen?
Das ist eine super Frage. Also grundsätzlich geht es in erster Linie schon darum, dass ich die Pferde für das, was wir machen, begeistern kann. Das ist für mich so die Voraussetzung. Gleichzeitig suchen wir aber auch Pferde, die wahnsinnigen Bewegungsdrang haben. Also wir versuchen jetzt nicht, einen bisschen verfressenen Labrador, eher faulen, also eine Couch-Potato, zum Spitzensport zu loben, sag ich jetzt mal. Sondern die müssen das schon auch mitbringen, dass die diese Bewegungsfreude haben, dass wir eher Britt sagen, als dass wir schnalzen müssen. Und das ist schon mal ganz wichtig, dass nicht jede Hunderasse, jede Pferderasse dafür geeignet ist. Und wir suchen schon diese, wie ich schon gesagt habe, diese ganz eifrigen, gehfreudigen. Und dann ist es eher so, die Energien in die richtigen Bahnen lenken. Dafür, klar, braucht es die Leitplanken, aber das ist einfach auch unser stabiler Sitz, unsere weiche, aber stabile Hand, wo wir dann unsere Hilfen ganz klar kommunizieren können. Weil am Ende ist es ja auch das, was uns vom Zirkus unterscheidet, es sind alles natürliche Lektionen, also Bewegungen. Alles, was wir in der Dressur abrufen, würden die auch in freier Wildbahn zeigen. Durch Imponiergehabe, durch das Drehen im Galopp, das ist die Pirouette, das Imponiergehabe kann die Piaffe sein. Und genauso wollen wir das halt dann natürlich abrufen können. Und das dauert ja 6 bis 8 Jahre, bis wir den Pferden den Grand Prix beigebracht haben. Gleichzeitig braucht es aber auch die Kraft und die Kondition, dass es den Pferden leicht fällt. Und daher auch dieser lange Weg. Und ich glaube, dass es kein Widerspruch ist, weil wir ja auch die Kinder beispielsweise nicht zu dieser Leistung loben müssen, wenn sie diese Anerkennung und auch diese pure Energie spüren, wenn was richtig gut läuft. Und wir füttern ja eh keine Leckerlis beim Reiten, sondern wir kommunizieren in Energie. Mhm. Also durch dieses positiv bestimmte, jetzt komm schon, probier's, zu diesem ja, geil, so, Entschuldigung für den Ausdruck, aber mega, 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 so quasi darin bestärken, dass sie auf dem richtigen Weg sind. Und wie gesagt, die Grundvoraussetzung ist, dass sie sich bewegen wollen. Und das ist ja auch bei Kindern, die Fußball spielen, auch die Grundvoraussetzung, dass die nicht warten, bis der Ball zu ihnen kommt, sondern dass sie sich den Ball schnappen wollen. Mhm. Und genauso ist es bei Pferden. Die sind unfassbar intelligent. Die spüren auch, wenn sie erfolgreich sind. Die lernen auch oder finden es von Anfang an mega, dass Turniere was Cooles sind. Und dann ist es eigentlich eine Frage der Zeit. Gegebenenfalls das Talent ist vorhanden. Dass sie das, was sie da tun, richtig gut machen. Mhm. Ich glaube, das ist typabhängig auch. Mhm. Du würdest jetzt nicht mit einem Labrador ein Hunderennen machen.
Das stimmt. Ja, ich habe da auch noch keine Lösung. Und unser Sohn kommt jetzt in so ein Alter, wo man eben merkt, wenn man ihn die ganze Zeit lobt, dann will er, dass man ihn nur noch anguckt und auch wirklich lobt. Dann will er für jedes Mal gelobt werden. Ja. Und ich hatte mal in einem anderen Kontext gehört, dass Kinder vor allem gesehen werden wollen und nicht gelobt. Und das macht für mich sehr viel Sinn. Also zwischen sehen und loben ist ja nochmal eine große Abstufung.
Aber das kannst du auch auf die Tiere übertragen.
Okay.
Und das ist diese Bindung, die wir aufbauen. Mhm. Also die wollen einfach nicht Erziehung, sondern Beziehung. Und so ist es ja auch mit Kindern. Die wollen diese Bindung zu uns und haben einfach Lust, mit uns Zeit zu verbringen. Und es ist dann auch unsere Aufgabe, dieses gemeinsame Tun so abwechslungsreich wie möglich zu gestalten, dass wir halt gemeinsam coole Sachen machen. Und das ist nicht nur Lektionen üben, sondern vor allen Dingen auch ausreiten und auch vom Boden aus uns mit dem beschäftigen. Und auch Kinder, wenn ich meinen Sohn nur noch lobe und dann kommen dann mit Dreiern und Vierern nach Hause und ich sage, ja super, genauso will ich das, das geht ja nicht. Sondern dann halt wieder auch zu fragen, hey, wie fühlt sich's an für dich, wenn du mit einer Eins heimkommst? Sollen wir versuchen, dieses Gefühl auch in Deutsch zu schaffen oder so? Und dann, komm, ich helfe dir, wir trainieren das jetzt zusammen.
Du hast jetzt ein ganzes Leben mit Sport, mit Spitzensport verbracht. Jetzt bist du verantwortlich dafür, zwei Kinder den Weg ins Leben zu geben. Wie guckst du da drauf? Immer von der Voraussetzung, sie würden es freiwillig machen, gerne machen, die Sportart, die sie wollen etc. Aber wenn, würdest du sagen, dass für ein heranwachsendes Kind Spitzensport mit dem Leistungsdruck, mit den Privilegien, mit allem, was du erlebt hast, ist es ein Weg, den du deinen Kindern, wenn sie die Möglichkeit haben und hätten, wünschen würdest? Oder wo du, wenn du es dir frei aussuchen könntest, eher sagst, ich wünsche ihnen eigentlich eine normale Jugend. Wie ist da deine Perspektive drauf?
Ich würde es ihnen wünschen.
Okay, begründe das mal bitte.
Weil ich als Kind schon immer so begeistert war von diesem sich selbst weiterentwickeln. Und kann jetzt schon sagen, dass mein Sohn zu 99,9% kein Reiter wird. Mhm. Er interessiert sich nicht so für Pferde leider. Aber er findet Tennis zum Beispiel gerade ganz gut.
Schöner Sport.
Ja, und ich würde mir so wünschen, dass er sich dafür begeistern kann. Aber wenn es nicht Tennis ist, egal was. Ich wünsche ihm einfach, dass er irgendwas hat, auch einfach um gut durch die Pubertät zu kommen, was ihn begeistert. Weil ich bin mir ganz sicher, dass dieser Sport mir so viel gelernt hat und gelehrt hat und dadurch ich wirklich nicht auf blöde Gedanken gekommen bin, sage ich jetzt mal, als Teenager, was du für den Rest deines Lebens anwenden kannst. Ich glaube, es gibt keine bessere Erziehung als den Sport. Also davon bin ich ehrlich gesagt überzeugt. Und das muss nicht Hardcore-Leistungssport-Wettkampf sein, aber ich glaube, es ist schon cool, sich auch zu messen. Ich glaube, es ist schon gut, dass es einen Unterschied zwischen Ehren- und Siegerurkunde gibt in der Schule. Ich glaube, das ist schon wichtig. Und ich glaube auch, dass wir als Menschen so konzipiert sind, dass das ein Antreiber ist. Ich finde nicht, dass es blockiert. Ich finde, es ist ein Antreiber. Und das wünsche ich mir, dass er da was findet. Und genauso auch für meine Tochter, die ist noch ein paar Jahre jünger. Aber dass die was finden, was sie begeistert.
Leidenschaft, egal für was zu haben, ist ja was Wunderschönes im Leben, was man Jugendlichen. Und wenn man es schafft, eben diesen Selbstwert nicht an Gewinnen oder Verlieren, an Leisten müssen zu koppeln, sondern den separat ausbildet.
Das habe ich so 38 Jahre später geschafft.
Genau, aber und das ist ja das Schöne, wenn Menschen wie du dann auch Eltern werden, dann kann man ja auf einer Lernkurve aufsetzen und vielleicht nicht alles, man macht auch Fehler, klar.
Natürlich.
Aber vielleicht kann man an der Stelle ein paar Dinge ein bisschen moderner machen als die vorhergehende Generation und dann ist es ja eine wunderbare Sache.
Aber um nochmal dazu zu sprechen zu kommen, ich weiß auch nicht, wie ich das schaffe, dass er sich für was begeistert. Ich biete ihm verschiedene Sachen an, aber zum Beispiel letztes Mal sagt er, na, jetzt mag er heute nicht ins Fußball und so, er mag es die heute. Da weiß ich dann auch nicht, soll ich jetzt ihm in den Arsch treten? Kann ich das hier so sagen?
Kann man sagen, hier kann man alles sagen.
Oder soll ich es einfach laufen lassen? Ich habe es dann laufen lassen und im Nachhinein habe ich mir gedacht, nee, eigentlich muss ich dann schon ein bisschen mehr Überzeugungsarbeit leisten, weil danach fühlt er sich ja immer super. Da kämpfe ich manchmal selber mit mir. Wie viel ist richtig, wie viel ist zu wenig, wie viel ist zu viel?
Möchtest du meine Perspektive dazu hören?
Ja, die würde mich jetzt total interessieren.
Sobald ich in irgendeiner Form ein Müssen oder irgendwas rieche, und es war schon immer so, hat es bei mir immer zur Reaktanz geführt.
Okay.
Also ich bin ganz, und es ist Typsache natürlich, aber...
Aber das ist gut zu wissen, weil dann habe ich in dem Fall vielleicht richtig entschieden, dass ich es laufen
lasse. Ich glaube zu 100%. Und ich würde sogar so weit gehen, wir hatten hier einen anderen Olympiasieger sitzen, der auch sagte, wenn sein Sohn beim Fußball nicht richtig performt, warum geht er dann überhaupt hin? So, dann habe ich gesagt, vielleicht, weil es Spaß macht.
Ja genau, aber das kann ich schon. So. Also ich will ja, dass ihm Spaß macht.
Absolut. Und ich glaube aber, man muss aussitzen können, wenn Kinder vielleicht auch mal eine Zeit lang keiner Leidenschaft nachgehen und selber in diesen Vakuum kommen. Man will natürlich dann nicht, dass Drogen oder so dieses Vakuum füllen. Das sind ja dann immer die Worst-Case-Szenarien, die man als Eltern hat. Aber ich bin fest davon überzeugt, dass man Angebote schaffen kann, wenn man das zeitlich, ressourcentechnisch, finanziell ermöglichen kann. Aber dass jede Art von selbst sanftem Schubser, ich habe einfach zu viele Kinder erlebt, die mussten.
Okay, nee, der muss nicht.
Die Grenze ist fließend von ich schubs mal ein bisschen, ab wann wird der Schubser ein bisschen, jetzt machst du es ja schon so lange und du bist doch gut da drin. So. Aber es ist nur eine ganz persönliche Meinung, die ist nicht wissenschaftlich hinterlegt.
Genau da drin bin ich gerade, weil ich auch dann, das ist auch voll wichtig, dass ich das auch offen anspreche, weil ich struggle da auch.
Ja.
Und jetzt am Wochenende hat er Tennisstunde gehabt und dann habe ich, ich habe die ausgemacht, weil er normalerweise zu Hause eine gehabt hätte, wir waren aber woanders und habe ich die ausgemacht, weil ich dachte, okay, sehr cool, einmal die Woche will er Tennis spielen und dann wollte er aber nicht, weil wir nicht zu Hause waren. Ich sagte, okay, dann nehme ich die Tennisstunde jetzt. Und dann am Ende hat er mit mir zusammen diese Stunde genommen.
Das ist doch viel schöner, als wenn ihn auf den Platz...
War dann so
Platz.
Schön, ja. Das war dann so schön, ja. Weil ich ihn zum Glück eben nicht gezwungen habe, aber ihm weiterhin diese Möglichkeit gegeben habe. Aber ja klar, wir probieren uns da ja auch nur aus als Eltern und hoffen, den richtigen Weg da einzuschlagen.
Aber auch da, also meine Perspektive, wenn ich mit Eltern rede, die Angst ist immer, das Kind kommt auf die schiefe Bahn.
Ich habe da keine Angst davor.
So, und wenn man die nicht hat, dann kann man alles laufen lassen, aus meiner Sicht. Aber wie gesagt, da bin ich selbst
probierender. Keine Angst. Aber trotzdem, als Sportlerin muss ich zugeben, dass ich das Gefühl habe, dass der Sport mir gut getan hat.
Ja.
Und wir durften viel ausprobieren. Wir haben Tennis gespielt, wir sind Wasserski gefahren, wir sind ganz viel Ski gefahren. Ich bin jahrelang auch Skirennen gefahren. Mhm. Es war schon was, was mich auch im positiven Sinne sehr geprägt hat. Es war anstrengend, teilweise mit Sicherheit zu anstrengend, weil wir auch nach der Schule zum Skifahren sind, dann noch unsere Ponys geritten sind und dann noch Hausaufgaben gemacht haben. Das muss nicht sein. Aber trotzdem ist der Sport schon was sehr Wertvolles.
Also ich nehme aus diesem Gespräch mit, dass man mit viel eigenem Zutun seine mentale Stärke, seinen Blick aufs Leben, sein Energielevel wirklich kontrollieren kann. Egal, ob man in der Krise ist, ob man Olympiasiegerin ist, ob man privilegiert ist. Jetzt hast du deine Erfahrungen ja auch in einen Kurs gegossen, in ein Online-Programm, wo Menschen deine Fähigkeiten auch zugreifen können. Kannst du uns da noch ein paar Dinge erklären? Wir werden es auch in den Shownotes verlinken. Aber was können Menschen da erwarten, was sie von dir lernen können?
Ich habe irgendwie schon immer das Bedürfnis gehabt, meine ganzen Insights und meine Tools zu teilen. Und daraus ist eben dieser Kurs entstanden, Mental Fit. Und das ist ein 4-Wochen-Kurs, aufgebaut in so Keynotes, 20 Keynotes, zusammen mit einem Workbook, wo es in der ersten Woche erstmal darum geht, einfach mal dem Verstand den Mund zu verbieten, und träumen zu dürfen. Was wäre, wenn es kein Aber gibt? Dann auch das Rad des Lebens anschauen. Wo stehe ich in den verschiedenen Lebensbereichen? Was ist mein Warum? In diesem Kurs habe ich noch gesagt, was ist das Warum? Heute sage ich, das muss ich auch noch ändern, was ist in jedem Lebensbereich dein Warum? Ich finde es viel schöner, wenn man dieses Warum runterbricht auf die einzelnen Lebensbereiche. Im zweiten Teil, also in der zweiten Woche, geht es dann darum, was hält uns zurück? Ängste, Glaubenssätze, blockierende Glaubenssätze und wie können wir die eben transformieren, ehe es ins Umsetzen kommt und dann zum Dranbleiben. Und dieser Kurs ist, also das Feedback ist mega. Das macht mich auch total happy. Da sind auch sehr viele Tools drin, wie zum Beispiel Tabbing, Emotional Freedom Technique. Kennst du natürlich. Was mir sehr geholfen hat, vor allen Dingen, wenn ich in diesem Druck bin, wenn ich in diesem Stress bin, was mir dann wirklich hilft, welchen Atemtechniken, auch Meditationen mir helfen, um da dann runterzukommen.
Und Leute, ich will jetzt keine Werbung dafür machen, aber das ist wirklich ein Privileg, weil ich meine, du hast ja gezeigt, dass es funktioniert, wenn man zweifache Doppel-Olympiasiegerin ist, mit so einem Druck aushalten muss. Jetzt verstehe ich jeden, der sagt, ich brauche das nicht, dann ist alles in Ordnung. Aber wenn man sagt, ich möchte mich mental weiterentwickeln, dann muss man das Rad nicht neu erfinden, sondern du sagst den Menschen auf nahbare Art, du bist keine Psychologin oder so, ist kein Theoriegequatsche, sondern wie es für dich funktioniert hat. Und ich liebe es von Menschen, die einen Schritt weiter sind als ich in einem bestimmten Bereich zu lernen. Und dass du das allen zugänglich machst, das ist wirklich eine schöne Sache. Vielen Dank dafür.
Ja, vielen Dank auch, dass du... Auch nicht nur für Reiter, es ist tatsächlich
absolut, habe ich noch nicht. Also es ist nicht nur für Reiter, Reiterinnen, sondern für alle Menschen, die ihr Gehirn nutzen. Und das tun wir alle. Und je besser man das im Griff hat, umso schöner ist das Leben. Jessica, ich habe noch eine allerletzte Frage. Wenn du auf das Auf und Ab deines Lebens zurückblickst, was ist für dich daraus die allerwichtigste Erkenntnis?
Dass es immer auf und ab geht im Leben und dass es auch gut ist und dass es auch wichtig ist, in den, wo es runtergeht, auch wieder bei sich zu bleiben, immer wieder sich auch in der Präsenz zu üben, denn in der Präsenz gibt es keine Angst. Die Präsenz, also die Angst ist eine Projektion in die Zukunft. Und die Präsenz hilft uns, immer wieder einmal innezuhalten, durchzuatmen, Kraft zu tanken für das, was ansteht. Und das hilft mir sehr, sowohl aus den Ups, ist ja auch oben, aber eben auch aus den Downs wieder Kraft zu schöpfen, um diese Ups dann auch genießen zu können, leben zu können. Und da geht es auch wieder nur um den Moment.
Will ich gar nichts hinzufügen. Vielleicht noch eine letzte Frage. Was ist sportlich gesehen jetzt dein nächstes Highlight? Was ist dein Fixpunkt, auf den du trainierst?
Ich habe ja jetzt zwei Youngster, die ich gerade wieder in den Spitzensport bringen möchte.
Pferde-Youngster.
Pferde, genau. Ob ich das schaffe, wie weit ich komme, weiß ich nicht. Aber mich würde es schon noch mal reizen, dass ich es noch mal mit einem anderen Pferd auch zu den Olympischen Spielen nach L.A. schaffe. Es dürfen nur drei Deutsche ins Team. Deswegen ist es sehr schwer, gerade für Deutschland, es ins Team zu schaffen. Aber es ist schon so irgendwie ein Ziel von mir. Und das ist schön. Gleichzeitig lasse ich das Ziel auch los und konzentriere mich auch wieder nur auf das Hier und Jetzt, auf das Heute und was die Pferde und ich brauchen.
Dafür wünsche ich dir viel Freude, viel Spaß. Vielen Dank, dass du hier warst.
Danke.
Ein wunderschönes Gespräch, sehr, sehr inspirierend. Ich werde mir die Videos von deinen Olympiasiegen nochmal ansehen, jetzt nochmal, wo ich dich auch besser kennenlernen durfte. Und wünsche dir alles Gute.
Danke, dir auch.